Guten Morgen. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen zuhören. Aber es trifft sich ganz gut. Mein Predigtthema passt echt ganz gut zu dem, was wir gerade alles gehört haben. Ich bin sehr dankbar, dass ihr heute da seid. Ich wusste das gar nicht so genau eigentlich bei der Vorbereitung. Aber bei mir geht es heute auch so ein bisschen ums Thema Sorge. Und wir haben jetzt schon so eine schöne Basis oder so eine schöne Einleitung in das Thema, was Sorge und Leid wirklich bedeutet, was Vertrauen auf Gott wirklich bedeutet. Als ich die Predigt vorbereitet habe, diese Woche, ich bin spontan für jemand anderen eingesprungen und ich habe mir so überlegt, worüber soll ich denn predigen? Vielleicht war das auch Gottes Führung, dass es jetzt so gut alles zusammenpasst. Aber ich dachte mir, worüber will ich predigen? Ich war ganz frei in dem Thema, ich konnte mir das frei aussuchen, das ist immer ein bisschen gefährlich, finde ich. Und dann dachte ich so, naja, bist ja Bibelschüler in Brake, da braucht man ja eigentlich den ganzen Tag nur zuhören, ne? Bis das perfekte Predigtthema schon fertig ausgearbeitet von vorne einmal gelesen wird. Blöd nur, dass hier so viele Bibelschullehrer sitzen, die merken das dann. Aber dann kam irgendwann ein Tag in dieser Woche, an dem unser neues Schulmotto vorgestellt wurde. Wir haben an der Bibelschule in Brake immer so ein Jahresmotto für alle Klassen, was uns so ein Jahr lang begleitet, was dann in der Regel auch am Ende das Thema ist für die Absolvierungskonferenz und womit wir uns so ein bisschen dann identifizieren oder versuchen zu identifizieren in diesem Jahr. Und als dieses Schulmotto vorgestellt wurde, hat mich das an etwas erinnert und ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Schulmotto haben. Für mich persönlich trifft es sehr ins Herz und zwar gründet dieses Motto auf Philipper 4, 6 bis 7. Wir lesen die Verse gleich zusammen. Da geht es um das Thema Gebet. Und es geht darum, was Gebet macht oder was die Folge des Gebets ist. Und es hat mich erinnert an die Zeit, kurz bevor ich zur Bibelschule kam. Da war das ein Vers oder Verse, die mich sehr bewegt haben, die ich mir immer wieder in Erinnerung rufen musste, weil ich da aus einer schwierigen Lebenssituation rauskam. Und bei mir gab es viele Baustellen. Ich weiß auch nicht, ob das meine Entscheidung war, so nach Brake zu gehen. Ich glaube, das war echt so Gottes Führung. Und bei mir waren immer wieder Tage, wo ich dachte, es geht nicht weiter. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder diese Verse gelesen. Und als wir letztes Jahr Praktikum gemacht haben über den Sommer in der Bibelschule, dann hat man so Freizeiten mit Jugendlichen und so, dann sollten wir jeder in unserer kurzen Vorstellung einen Vers nennen, der uns gerade besonders wichtig ist. Und da habe ich auch diese Verse genannt. Und jetzt ist es unser Schulmotto. Und es hat so gut gepasst, was da gesagt wurde, dass ich dachte, das nehme ich für die Predigt diese Woche, weil das sind wirklich schöne Verse. Unser Schulmotto, was auf diesen Versen basiert, lautet ungefähr so, leider sind die T-Shirts noch nicht fertig, wo das immer draufsteht, sonst hätte ich direkt eins mitgebracht. Aber es lautet, ich erläutere das später noch, ihr Himmelsbürger, das ist erstmal die Ansprache an uns Christen, ihr Himmelsbürger, sorgt euch nicht, betet und erlangt Frieden. Diese drei Dinge. Lesen wir mal die Verse zusammen. Philipper 4, 6 bis 7. Da schreibt Paulus, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich musste immer wieder daran denken, wenn ich irgendwelche Sorge hatte oder wenn es mir schlecht ging. Und ich glaube auch das, was wir jetzt gerade gehört haben, diese Schicksale oder diese Lebenssituation von anderen Menschen, die so aussichtslos erscheinen. In diesen zwei Versen steckt für mich eigentlich alles drin, was man als Christ wissen muss, um mit Sorge und Not umzugehen. Ja, also wenn ihr Christ seid, wenn ihr Gott kennt, dann steckt eigentlich hier alles drin und man müsste eigentlich als Christ wissen, was man zu tun hat, wenn ihr diese zwei Verse lest. Ich habe mir so beim Lesen gedacht, das kann man in zwei Teile unterteilen, diese zwei Verse. Nämlich der erste Vers, Vers 6, ist für mich, und je öfter ich das lese, desto mehr komme ich zu dem Schluss, ist für mich einfach eine Gebetsanleitung. Ja, da steht, es ist eine klare Aufforderung erstmal zum Gebet, wir werden dazu aufgefordert, es zu tun, und dann wird da auch genau beschrieben, wie wir das machen sollen. Und zwar nicht so, dass wir da und da hingehen müssen, dass wir das und das erst bereinigt haben müssen, dass wir so und so vor Gott treten müssen, sondern es steht einfach nur beschrieben, unsere Haltung vor Gott. Es steht innerhalb von einem Vers eine komplette Gebetsanleitung eigentlich drin. Und direkt Vers 7 danach ist für mich das Resultat. Ja, ich lese hier das Resultat. Also es wird aufgefordert zum Gebet und dann wird gesagt, was passiert, wenn man richtig betet. Ja? Also was uns dann zuteil wird. Gehen wir mal so ein bisschen Stück für Stück vielleicht durch die Verse durch. Vers 6 fängt an mit den Worten, sorgt euch um nichts. Sorge ist ja in der Bibel immer so ein Thema. Ganz viele kommen und fragen, ja, in der Bibel steht so viel über Sorge, dass man sich nicht sorgen soll und so. Ist das jetzt Sünde, wenn ich mir mal Sorgen mache? Und wie geht man denn mit den Sorgen um? Das Wort, was hier für Sorge genannt wird, ja, das kann man so verstehen mit sich Gedanken machen oder könnte man vielleicht auch übersetzen mit sich Gedanken machen. Also hier geht es nicht um eine Emotion, um so eine spontane Sorge, die aufkommt, weil etwas passiert ist, sondern es geht hier um sich Gedanken machen. Es meint also etwas Aktives, ja, was Mentales. Wenn wir mal in im Philipperbrief bleiben, Kapitel 2, Vers 20, da schreibt Paulus selber auch noch mal von dieser Sorge, die er hat. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Also da spricht Paulus von sich und er schreibt an die Gemeinde und er sagt, es gibt niemanden, der so herzlich für euch sorgen wird. Ja, das zeigt, es ist hier das gleiche griechische Wort und es zeigt, dass es ein aktives Kümmern ist, ja, oder ein sich Sorgen machen. Man sorgt für etwas, es ist nicht nur eine Emotion. Ich denke, Sorge ist manchmal nicht unbedingt was Schlechtes, wenn euer Kind spurlos verschwunden ist und es kommt nicht zur verabredeten Zeit nach Hause oder so und ihr sorgt euch, ja, und es schlagen bei euch Alarmglocken und ihr unternehmt gewisse Dinge, dann ist das gut, ja. Wir sollen dann dafür beten, das vor Gott bringen, aber wir sollen nicht sagen, naja, ich darf mir ja keine Sorgen machen, also überlasse ich das jetzt mal Gott, dann bleibe ich halt hier sitzen und warte, was passiert. Es ist schon gut, dass wir unsere Verantwortung dann wahrnehmen, und auch das tun, was in unserer Macht steht, was Gott von uns erwartet. Aber für mich, für mich kommt diese Sorge hier so raus, oder ich habe das so für mich zusammengefasst, könnte man sagen. Hüte dich vor Sorge, die das Vertrauen auf Gott untergräbt. Ja, sobald deine Sorge, und ich glaube, wir merken das selber eigentlich ganz genau, sobald deine Sorge das Vertrauen auf Gott untergräbt oder im Kampf steht zu dem Vertrauen, was wir auf Gott haben, dann ist es schlecht. Ja? Dann bringt es uns von dem Vertrauen auf Gott weg. Wir sollen Gott alles hinlegen, sollen dann gleichzeitig unsere Verantwortung wahrnehmen, aber sollen darauf vertrauen, dass es Gott auch wirklich in der Hand hat, dass es bei Gott liegt. Ja, so oft beten wir irgendwie, wir rudern so durchs Leben, dann beten wir, oh Gott, ich kann nicht mehr, übernimm du bitte das Ruder und dann sagen wir Amen und rudern direkt weiter. Das geht uns ganz oft, glaube ich, so. Mir geht es sehr oft so, dass man was vor Gott hinlegt und am Ende trotzdem irgendwie versucht, noch möglichst viele andere Sachen selber weiterzusteuern für den Fall, dass irgendwie Gott nicht in die richtige Richtung fährt oder so. Und ich glaube dann, wenn wir ihm nicht mehr ganz vertrauen, dann ist das eine gefährliche Sorge. Und ich denke, von dieser Sorge ist hier die Rede, wenn wir es nicht schaffen, Dinge ganz an Gott abzugeben. Ja, und das ist sehr schwer und das schaffen wir nicht immer. Aber dann wird es schwierig, weil das, ja, dann schaffen wir es nicht mehr ganz auf Gottes Weg zu vertrauen. Bei meinen Eltern zu Hause, also ich habe keine gläubigen Eltern, ich habe keine gläubige Familie. Wenn ich nach Hause komme, dann erzähle ich immer so ein bisschen, jetzt momentan von der Bibelschule und sonst immer bete ich ab und zu und denke mir immer, vielleicht ist es ein Zeugnis. Aber bei meinen Eltern auf dem Küchentisch, da steht so eine alte Schale und da steht dieser Satz drauf. Sorg, aber sorge nicht zu viel. Es geht doch, wie Gott es haben will. Es ist vielleicht ein ziemlich einfacher und simpler Satz, ja, in dem jetzt vielleicht nicht unbedingt alles drinsteckt. Aber ich muss immer so ein bisschen innerlich schmunzeln, wenn ich diese Schale sehe, weil meine Mutter ist so eine Person, die sich um alles sorgt. Also immer, wenn ich nach Hause komme, gibt es irgendwelche neuen Sorgen und es können irgendwelche Kleinigkeiten sein, aber sie ist ständig permanent mit irgendwas beschäftigt, worüber sie sich sorgt. Und dann steht immer diese Schale auf dem Tisch und ich denke immer, lies doch mal, was du dir da auf den Tisch gestellt hast. Sie hat das irgendwo geerbt oder was weiß ich was, aber Ich denke immer, da ist schon Wahrheit drin, ne? Also wir sollen uns irgendwie kümmern um unser Leben, aber am Ende geht Gott den Weg und er ist derjenige, der lenken sollte. Jetzt steht hier in dem Vers, sorgt euch nicht. Es steht nicht nur, sorgt euch nicht, sondern da steht, sorgt euch um nichts. Ja, da steht wirklich nichts. Ich habe so überlegt, was bedeutet das? So wie man das in Prag lernt, Wortstudium gemacht und so weiter. Und ich bin zum Schluss gekommen, das heißt nichts. Ja, das heißt wirklich nichts. Wir sollen uns um nichts sorgen. Und das könnte jetzt ja für viele so eine, wie so eine Ausrede klingen, ja, wenn ich mich um nichts sorgen muss, dann heißt das ja, dass ich so ein leichtfertiges Leben leben kann. Ja? Also sich um nichts sorgen heißt, ja, ich gebe das Gott und dann kann ich eigentlich mich gemütlich hinsetzen, weil er macht dann schon alles. Ich denke, so ist das Nichts nicht gemeint und trotzdem heißt es nichts, weil es nichts gibt, das wir Gott nicht bringen könnten. Ja? Also das heißt nicht, kümmert euch um nichts, da steht, sorgt euch um nichts, nicht kümmert euch um nichts, aber es meint wirklich nichts, weil es gibt nichts, worum Gott sich nicht kümmern könnte. Ja? Es ist nicht so wie in einer Firma, jeder hat seine Abteilung und so, ja, Gott ist für das und das und das zuständig, das gebe ich ihm, um meinen anderen Kram muss ich mich irgendwie selber kümmern. Nein, es heißt wirklich, sorgt euch um nichts, weil Gott kann alles nehmen. Ja? Also wir können bei allem darauf vertrauen, dass Gott es in der Hand hat. Ich würde gerne mal kurz Johannes 16, Vers 33 mit euch lesen. Johannes 16, Vers 33, da steht, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, da spricht Jesus, er spricht selber über die Sorge. Und da steht, in der Welt habt ihr Angst, das zeigt auch, wir alle machen uns Sorgen. Ja, da kommen wir nicht drum rum, das ist menschlich und es gibt keinen Menschen, der sich nie Sorgen macht. Und es ist hier so, es ist so witzig, weil es irgendwie erst so klingt wie ein Widerspruch. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Es ist so, ja, du hast Angst und du wirst auch immer Angst haben, aber sei doch einfach getrost. Es ist so, erst würde man sich denken, hä, also wenn das mein Vater zu mir gesagt hätte als Kind, ja, es ist klar, dass du Angst hast, es wird auch nicht weggehen, aber sei doch getrost. Also ich glaube nicht, dass ich das verstanden hätte. Aber genauso funktioniert das in Gott, ja, weil unsere Welt, unsere Angst ist nur in der Welt und Christus hat die ganze Welt überwunden. Und das dürfen wir wissen. Und das heißt nicht, dass die Angst weggeht durch das Gebet, ja, oder sofort uns das alles genommen wird. Aber es heißt, dass Gott das alles schon überwunden hat und dass es nichts gibt, was für ihn zu groß wäre. Deswegen können wir getrost sein, dass er alles in der Hand hat. Wir haben Angst in dieser Welt, aber Christus hat die ganze Welt überwunden. Die Frage ist jetzt, glauben wir das? Ja, verlassen wir uns darauf? Also glauben wir das nicht nur theoretisch, sondern verlassen wir uns wirklich mit allem drauf? Würden wir alles, was wir haben, alle Karten darauf setzen? So, Gott hat die ganze Welt überwunden, darauf kann ich bauen. Das äußert sich manchmal im Leben nicht so, ne? Wir wissen das alle, aber es ist manchmal schwer, das wirklich in die Tat umzusetzen. Wenn Christus der Überwinder ist, der alles überwunden hat, der die ganze Welt überwunden hat, so wie es in Johannes steht, dann wäre das doch unsere Basis zum Sorgen abwerfen, oder? So eine Pauschalbasis. Da können wir alles reinschmeißen, das wird nie voll und es gibt kein Tagespensum, wo wir sagen müssen, naja, heute habe ich Gott schon genug Anliegen gesagt, er ist jetzt zu beschäftigt, morgen wieder 10. Nein, wir können da alles reinschmeißen an Sorgen, weil das unsere Basis ist. Er hat schon alles überwunden. Ja? Wenn wir das glauben, dann haben wir einen Abladeplatz für unsere Sorgen. Dieses kindliche Vertrauen, es fehlt uns, glaube ich, oft als Christen. Schaut euch mal kleine Kinder an, wenn die so kleine Jungs, wenn die Angst vor irgendwas haben. Die rennen zu Papa, ne, oder zu Mama. Die rennen einfach in die Arme, so machen sonst nichts, das ist dann alles gut. Die wissen ja, Papa hat vor nichts Angst. Papa ist stärker, Papa kümmert sich darum, der steht da über allem drüber und wenn ich dem in die Arme laufe, dann regelt er das schon alles. Das ist so ein kindliches Vertrauen. Ne? Kinder wissen nicht, dass es Dinge gibt, vor denen Papa auch Angst hat. Das Kind denkt, ja, Papa kann alles machen, ich laufe nur in seine Arme. Und genauso funktioniert das mit Gott. Es gibt da so eine schöne Geschichte, die wohl angeblich wirklich wahr ist. Ich weiß nicht genau, ob es dieser Mann war, aber das ist ein Franzose, der 1974, als das World Trade Center noch im Bau war, der dazwischen balanciert ist, auf dem Drahtseil, ohne Sicherung und alles, und zwar 45 Minuten lang ist der da hin und her spaziert. Also das ist wirklich passiert. Und dann gab es einen Hochseilartisten, der zwischen so Gebäuden balanciert ist. Ich weiß nicht genau, ob es dieser war. Aber der hat das auch gemacht, wirklich in schwindelerregender Höhe, ohne Sicherung und alles. Und er hat das ein paar Mal gemacht, diese Nummer, das war schon bekannt. Und dann kam irgendwann ein kleines Kind dazu. Er ist zu diesem kleinen Kind gegangen, hat gesagt, würdest du dich von mir hier rüber tragen lassen? Ich nehme dich da auf meine Arme, meine Stange, ich balanciere mit dir darüber. Das kleine Kind ist zudem auf die Arme gekrabbelt und dann sind die da gemeinsam rübergelaufen. Hat einen riesen Aufruhr natürlich ausgelöst im Publikum und in der Öffentlichkeit. Und dann hat sich die Presse danach auf diesen kleinen Jungen gestürzt und hat ihn bombardiert mit Fragen, hat gesagt, wie konntest du das machen? Du bist einfach zu dem in die Arme, du hast doch gesehen, wie hoch das ist. Hast du keine Angst gehabt, dass er dich fallen lässt? Und dann hat das kleine Kind nur geantwortet, nö, wieso sollte ich Angst haben, dass er mich fallen lässt? Dieser Mann ist mein Papa. Und so funktioniert das mit Gott. Ja? Ich würde nicht als Vater mit meinem Kind über so ein Seil balancieren, aber ich würde als Kind so zu meinem Vater kommen, ja, zu meinem himmlischen Vater. Zumindest sollten wir das. Sollten wir wissen, dass das möglich ist und dass er uns wirklich nicht fallen lässt. Aber wir hängen oft so an unseren eigenen Lösungen fest. Also manchmal haben wir schon so eine Lösung, wo wir denken, damit kriege ich mein Problem in den Griff und meine Sorgen. Und dann sind wir nur auf diese Lösung fokussiert. Anstatt ins Gebet zu gehen und zu sagen, ich vertraue dir und ich will alles tun, was in meiner Verantwortung ist, aber ich habe noch keine richtige Idee, ich muss es erstmal vor Gott bringen. Manchmal haben wir die Idee und denken, das ist die Lösung und hier muss es doch irgendwie weitergehen und wir beharren so darauf. Ja? Ich merke das oft in der Bibelschule, ich bin im Bauteam, ich bin da so dafür zuständig, mich um den Fuhrpark so zu kümmern, die Autos zu reparieren und so weiter. Und wir haben da so einen schönen Baubulli, so einen alten T3, irgendwann Anfang der 80er Jahre wird das sein, Ede weiß das vielleicht besser. Der ist schon so oft repariert worden, mittlerweile sieht man gar nicht mehr, dass das ein T3 ist, fast. Und allein in den 3 Jahren, wo ich bin, habe ich den bestimmt schon, ich weiß nicht, 10, 20 Mal repariert. Und manchmal denkst du dir, das gibt's doch nicht, wir haben jetzt alles gemacht und die Kiste läuft nicht. Es muss doch dieser Fehler sein, da ist es. Und ich bin manchmal kurz vorm Durchdrehen und dann kommt Phil manchmal, unser Bauteamleiter, und sagt dann, ja Markus, hast du schon gebetet? Und soll ich euch was sagen? Ich glaube, mindestens in diesen Jahren, wo ich da war, wurde dieser Baubulli immer nur durch Gebet repariert und durch nichts anderes. Und immer wenn neue Schüler kommen und das erste Mal mit dieser Kiste fahren sollen und die müssen dann vielleicht auch mal tanken, dann fragen die manchmal, ja, läuft der eigentlich mit Benzin oder Diesel? Und dann sage ich immer, weder noch, der läuft nur noch mit Gottes Gnade. Aber manchmal sind wir so auf einen bestimmten Lösungsweg fixiert. Und ich habe da so ein schönes Beispiel aus der Tierwelt gefunden, als ich so ein bisschen recherchiert habe. Das ist ein älterer Zeitungsartikel, wo ein Tier auch so fokussiert ist, dass es nicht wahrnimmt, dass es auf dem falschen Weg ist. Und zwar heißt dieser Artikel, eine Schiffsjacht gibt keine Milch. Ein verlassenes Walbaby hat sich vor der Küste Australiens in eine Yacht geheftet, die es für seine Mutter hielt. Das 1 bis 2 Monate alte Buckelwalkalb ist erstmals am Sonntag nördlich von Sydney gesichtet worden. Es versuchte sogar, an dem Boot zu saugen. Segler Peter Lewis wachte auf, als er Sauggeräusche am Rumpf hörte. Es klang wie ein riesiger Staubsauger, mit dem jemand versuchte, am Bootsboden zu lutschen, sagte er. Das Kalb wirkt den Berichten zufolge erschöpft. Die Rettungskräfte hoffen aber, dass es weiter ins Meer schwimmen und nach seiner richtigen Mutter suchen kann. Die Naturschützer zeigen sich allerdings besorgt über die Überlebenschancen des Meeressäugers, nachdem ein Versuch fehlgeschlagen ist, das Jungtier zurück aufs offene Meer zu locken. Der wollte nämlich immer wieder zurück zu diesem Schiff, weil er nur diese Lösung im Fokus hatte. Und er ist immer weiter aus dem offenen Meer rausgeraten, was ihm vielleicht die Weitsicht geoffenbart hätte. Und genauso ist es oft bei uns, wenn wir nicht diesen Blick haben, dass wir es auf Gott werfen können und dass er vielleicht eine ganz andere Lösung schenkt, als die wir im Sinn haben. Es gibt jetzt hier, jetzt bin ich zurückgesprungen. Da ist das Walbaby nochmal, ja, genau, das kam noch gar nicht. Ist aber nicht das. Es gibt hier in dieser Anleitung fürs Gebet 4 Begriffe, die hier in diesem Gespräch mit Gott genannt werden. Ja? Das erste ist Bitten oder Anliegen. Ja? Luther schreibt Bitte. Ich finde Anliegen eigentlich noch ein bisschen treffender, weil ich denke, es meint alles, was uns irgendwie beschäftigt, alles, was uns sorgt. Ja? Alle unsere Anliegen nehmen wir, bringen sie vor Gott. Das nächste Wort ist im Gebet. Das ist hier, das griechische Wort ist hier ein ganz allgemeines Wort für Gebet. Und ich denke, das meint einfach das zu Gott kommen. Ja? Also wir senden das nicht irgendwo hin, unsere Sorgen ins Universum, sondern wir kommen zu Gott und es ist ein aktives Handeln von unserer Seite aus. Ja? Also wir entscheiden uns, das vor Gott zu bringen, mit ihm ins Gespräch zu gehen und ihm unsere Bitten kundzutun. Dann steht hier das Wort flehen. Ich würde sagen, eine Bitte um eine Antwort oder die Erfüllung eines bestimmten Mangels vielleicht. Und flehen ist so ein starkes Wort. Ne? Ich glaube, manchmal, also manche trauen sich vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht so vor Gott zu flehen, weil es ihnen fast unangenehm ist. Ne? Aber wir dürfen uns bei Gott wirklich ausweinen. Wir dürfen wirklich vor Gott flehen. Und wenn es gerade einfach nicht gut ist, und es ist nun mal so, dass wir flehen müssen, dass uns etwas fehlt, was essentiell ist, und wir kommen einfach nicht weiter in unserem Leben, dann dürfen wir zu Gott kommen und dürfen das wirklich, wirklich flehen. Ja? Dürfen das vor ihn bringen, dürfen da mit uns ringen und dürfen ihm wirklich unser Herz ausschütten, genauso wie es da drin aussieht. Und der vierte Begriff, der hier in Bezug auf Gebet genannt wird, ist mit Danksagung. Und da wurde ich so ein bisschen stutzig, weil wenn ihr das mal genau lest, sind alle diese Begriffe unter diese Danksagung gestellt. Ja? Also in Vers 6 steht, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ja? Also die Danksagung ist immer dabei, beim Flehen, beim Bitten, immer ist Danksagung dabei. Und manchmal denken wir vielleicht, es gibt da eigentlich gerade gar keinen Grund, um zu danken. Aber ich glaube, diese Danksagung, die beschreibt eine innere Haltung, eine innere Einstellung. Und ich glaube auch, so können nur Christen beten, weil sie wissen, was es heißt, diese innere Einstellung von Danksagung zu haben. Weil wir als Christen, ich hoffe, ihr habt alle die Erfahrung gemacht, wenn ihr gebetet habt, dass Gott auch Gebete erfüllt, ja, dass viele Dinge sich so zum Guten wenden, wie wir es vielleicht gar nicht erwartet hätten. Und manchmal dauert es lange, aber Gott schenkt Lösungen, die so gut sind. Und wir haben diese Erfahrung gemacht und können in dieser Haltung der Danksagung sein, praktisch schon im Voraus, weil wir wissen, dass Gott es gut mit uns meint. Und ich glaube, das sollten wir als Christen tun, weil wir kennen diese innere Haltung des Danks, ja. Leute, die nicht gläubig sind, ich weiß nicht, habt ihr schon mal mitgekriegt, wenn so Ungläubige plötzlich anfangen zu beten, die eigentlich nie beten, aber dann passiert irgendwas Schlimmes. Meistens ist es, dass sie irgendwas wollen. Dann fangen die plötzlich an zu beten, ne, weil sie sich denken, ja, schadet ja nichts, ich habe jetzt alles andere schon probiert, dann bete ich doch jetzt nochmal, wer weiß, vielleicht nützt es ja irgendwie was. Ne? Und zack, wird es abgeschickt, so irgendwo da raus, vielleicht hört es ja jemand, sicher ist sicher, und dann wird nicht mehr so groß vielleicht dran gedacht. Ich glaube, das ist extrem schwer, so mit Danksagung zu beten, wenn man Gott nicht kennt. Als ich zu Hause war neulich, bei meiner Familie, und ich habe ja schon gesagt, meine Eltern sind nicht gläubig, und ich sage meiner Mutter immer, bete doch mal, wenn du dir so viel Sorgen machst, oder ich sage generell immer, bete doch, ihr könnt eure Anliegen doch vor Gott bringen und so. Und ich versuche das immer so ein bisschen vorzumachen, und dann kam ich heim, und dann hatte meine Mutter wieder so ein bisschen Sorge über meine Schwester, weil sie Angst hatte, sie schafft ihren Bachelorabschluss nicht. Und dann hat sie gesagt, ach, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ne, dann könnten wir aufhören zu arbeiten, weil sie in der Zeit super gestresst waren von der Arbeit, die sind beide selbstständig. Und dann hat sie gesagt, ach, das beschäftigt mich alles so. Dann habe ich gesagt, ja, wir können doch mal zusammen beten. Ah ja, ich weiß nicht. Da habe ich gesagt, überleg mal, bete mal dafür. Dann hat sie mir am nächsten Morgen ganz stolz erzählt, Markus, ich habe jetzt gebetet. Da habe ich gesagt, schön, was hast du gebetet? Ja, ich habe gebetet zu Gott, dass er mir entweder einen Lottogewinn schenkt oder dass deine Schwester ihren Bachelor schafft. Ich hätte mir natürlich gewünscht, sie hätte ein bisschen anders gebetet. Ich wusste erstmal nicht so, was ich sagen soll und dachte, bin ich mal gespannt, was passiert. Und habe ihr da so ein bisschen durch die Blume gesagt, naja, vielleicht schon so ein bisschen selbstsüchtig, ne? Vielleicht gibt es ja noch viel bessere Sachen als das und du betest nur dafür, aber gut. Mal schauen, was passiert. Und ich habe so innerlich gehofft, dass meine Schwester ihren Bachelor schafft, ne, weil ich hielt das eigentlich für sehr wahrscheinlich. Und dann dachte ich, vielleicht sieht sie das dann als Gebetserhörung an. Aber am nächsten Tag kam die Ziehung der Lottozahlen. Ja, was soll ich sagen? Am nächsten Tag hat meine Mutter im Lotto gewonnen. Und zwar 12,50 Euro. konnte ich natürlich meinen Mund nicht halten, habe ich gesagt, ja, siehst du, Mama, so unwahrscheinlich, ne? Und Gott hat dein Gebet schon erhört, zack, am nächsten Tag im Lotto gewonnen, ist dir noch nie passiert, oder? Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, hat sie gesagt, ja, aber du hast das gebetet, ne? Gott hat es erfüllt. Und dann, sie hat ein Entweder-Oder-Gebet abgesetzt und später hat meine Schwester ihren Bachelor bestanden, gut bestanden, habe ich noch einen draufgesetzt und gesagt, ja, guck mal, du hast gesagt, Gott macht doch Entweder-Oder, hier hat er beides gegeben. Aber so ist es oft, also diese Haltung der Danksagung, auch, die auch zu bewahren, während wir um etwas bitten, ja, das ist so wichtig, das ist mir so neu bewusst geworden. Ich versuche immer, wenn ich Gebete spreche, auch für etwas zu danken, nicht immer nur Gott zu bitten und meine Sorgen vor mir zu haben, die noch aktuell sind, sondern immer auch für das zu danken, was wir haben, was Gott uns Gutes tut. Aber dass man auch während der Bitte diese Haltung der Danksagung hat, weil man schon weiß, Gott meint es gut und Gott hat dieses Gebet jetzt auf jeden Fall angenommen, ganz egal, was er daraus macht, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Es geht nicht darum, dass wir nur dankbar sind, wenn sich unser Gebetsanliegen erfüllt, sondern dass wir dankbar sind, dass Gott dieses Gebet annimmt, dass wir wissen, es ist bei ihm. Um nochmal zurückzukommen zu der Anleitung des Gebets. Für mich ist das ja hier wie so eine Anleitung, wie wir beten sollen. Aber in einem Vers und eigentlich ziemlich leicht. Ne? Also für uns als Christen, wir wissen das eigentlich, was da steht. Ihr kennt wahrscheinlich auch alle diesen Vers. Und dann ist es eigentlich für uns auch verständlich. Und ich kenne auch andere Anleitungen zum Gebet. Als ich das vorbereitet habe und dachte, Anleitung zum Gebet, da fiel mir plötzlich was ein. Und zwar war ich im Sommer im Praktikum in Ägypten. Und da war ich natürlich in vielen muslimischen Gegenden unterwegs, auch in einigen Moscheen. Und da habe ich das gesehen, in einem muslimischen Kindergarten. Kann man das erkennen? Ja, so ein bisschen, ist ein bisschen klein. Aber das ist so eine Figur, ne? Das ist so eine Anleitung für Kinder und das beschreibt genau, wie du beten musst. Also, und das ist für Kinder, ne? Das ist sozusagen die ganz einfache Form. Da lernen die, genau so musst du das machen, sonst hört Gott dein Gebet nicht. Und ich habe auch mal mit so einem erwachsenen Moslem gesprochen im Ramadan, der hat sich da fast zu Tode gebetet und bestimmte Sachen musste der immer machen. Und ich habe ihn gefragt, was wäre denn jetzt, wenn du mal eins von den Sachen falsch machst? Ja, dann hört Gott mein Gebet nicht, ne? Dann bestraft er mich noch dafür und so. Dann habe ich ihn gefragt, ja, weißt du denn, wenn du jetzt betest, weißt du denn, was Gott dann tun wird? Oder weißt du denn, ob Gott dieses Gebet annimmt? Nee, das kann man nie wissen. Also wer weiß, ob ich richtig bete und vielleicht bete ich auch gar nicht genug und Gott bestraft mich dann sogar eher noch. Und also es gibt keine Gewissheit, was folgt auf das Gebet. Ja? Die haben so eine komplizierte Anleitung und du weißt am Ende gar nicht, was dabei rauskommt. Das ist genauso wie mit IKEA-Möbeln. Du hast eine Anleitung, die ist super kompliziert. Manchmal denke ich, das Einzige, was ich brauchen kann in dieser Packung, ist dieser kleine Imbusschlüssel. Der ist immer ganz nett, wenn der dabei liegt. Ja, und dann baust du das zusammen genau nach der Anleitung, aber du weißt am Ende eigentlich gar nicht, was dabei rauskommt, was du dann am Ende hast. Und ich dachte mir, das muss ja schrecklich sein, ne? Wenn du gar nicht weißt, wo dein Gebet jetzt ist. Du betest das und weißt gar nicht, was passiert. Und es ist so schön, dass wir hier in Vers 7 dann lesen, was die Schlussfolgerung daraus ist. Also was die Konsequenz sozusagen ist, die Gott uns gibt. Jetzt habe ich diese Predigt genannt, Gebet und die Folge. Jetzt haben wir diese Anleitung für das Gebet gehört. Ich habe ja am Anfang gesagt, man kann das eigentlich, diese zwei Verse, auch mit zwei verschiedenen Überschriften betiteln. Und der zweite Teil ist für mich so das Resultat. Also wir haben jetzt die Anleitung zum Beten durchgemacht, wissen jetzt, wie das geht. Aber wir haben hier auch schon sozusagen eine Prophezeiung, was passieren wird, wenn wir richtig beten. Ja? Oder einen Wunsch, was Gott uns geben wird, wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Und das ist so schön. Wir haben eine ganz einfache Anleitung in einem Vers, nicht mit so einem Bild hier, wo ganz viele verschiedene Sachen auswendig gelernt werden müssen, sondern wir haben so eine einfache Anleitung und dann wird uns auch direkt gesagt, was passiert. Ja? Ich lese nochmal Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und der Friede Gottes, ja, damit fängt es an. Ich denke, das ist ja ein erlebbarer Frieden, der gemeint ist. Ja? In Römer 5, Vers 1 lesen wir von dem Frieden Gottes, der unsere Stellung als Christen beschreibt. Also durch unseren Glauben sind wir gerechtfertigt, haben dadurch Frieden mit Gott. Aber das ist ein anderer Friede, von dem hier gesprochen wird, denke ich. Es ist ein Frieden, den wir wirklich fühlen, den wir erleben, ja, der uns immer wieder neu zuteil wird. Also es ist nicht eine generelle Stellung, die wir in Gott haben, sondern es ist der Friede, der von Gott immer wieder auf uns kommen kann, wenn wir beten. Also immer wieder neu bei, bei Anliegen, die wir haben, dass wir da den Frieden bekommen. Also ein erlebbarer Frieden. Habt ihr schon mal richtig nach einem Gebet so einen tiefen Frieden verspürt, wo auf einmal nach dem Gebet alles anders war als vorher? Passiert vielleicht nicht unbedingt so arg oft, ne, im Gebet. Also wir bringen das vor Gott, aber nicht immer unbedingt ändert sich gleich so viel. Und oft sind wir danach dann trotzdem noch besorgt. Aber es gibt so einige Momente in einem Leben, wo ich das ganz stark gespürt habe und wo ich so dankbar dafür bin, weil ich weiß, dass es diesen Frieden gibt und dass dieser Frieden erlebbar ist. Und als ich euch vorhin sagte, ich bin so, als ich nach Brake kam, kam ich aus einer schwierigen Lebenssituation raus, da hatte ich das ganz lange nicht. Ich konnte ganz lange die Dinge an Gott nicht abgeben. Es kam immer wieder. Ich habe gebetet, aber Dinge liefen einfach so falsch, liefen auch so ganz offensichtlich falsch, also auch in Gottes Augen nicht richtig. Und ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Ich muss daran was ändern. Ich muss doch irgendwas machen können. Und ich habe immer jeden Tag gebetet, Gott, ich will das ganz auf dich werfen, aber ich schaffe das nicht und du musst mir irgendwas zeigen, ich komme sonst nicht weiter. Und eines Tages hat er mir eine kleine Kleinigkeit gezeigt, was ganz Kleines, wo ich aber einfach gesehen habe, da hat Gott jetzt gehandelt. Da hat Gott reagiert, das war jetzt Gott, der mir das gezeigt hat. Und wenn er mir das gezeigt hat, ne, dann weiß ich auch, er hat auch alles in der Hand. Er hat es angenommen und wenn Gott so eine kleine Reaktion zeigt, dann ging es mir oft so, dass ich mich dann fast geschämt habe, weil ich ja eigentlich weiß, dass er alles annimmt. Aber auf einmal hatte ich so einen tiefen Frieden. Die Situation war immer noch kaputt, ja, es hat sich nichts geändert, also meine Sorgen haben sich nicht aufgelöst, weil die Situation geregelt wurde, sondern ich habe einfach nur diesen Frieden bekommen, weil ich gesehen habe, aha, Gott zeigt mir einen nächsten Schritt, ja, dann wird er mich auch weitertragen. Und diesen Frieden kann man wirklich im Gebet erleben, ich hoffe, dass ihr das alle schon erlebt habt. Und es heißt weiter, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Höher als alle Vernunft. Also dieses griechische Wort, was hier steht, nous, das bedeutet auch Sinn oder Geist. Und es beschreibt unsere Fähigkeit zum Denken oder zum Urteilen. Ja? Und wenn da steht, höher als alle Vernunft, heißt es, es übersteigt unser Fassungsvermögen. Wir können es gar nicht begreifen. Und da Christus die ganze Welt überwunden hat, wie wir vorhin gelesen haben, ja, er ist höher als alle Vernunft und die Vernunft, das Denken, das ist das Weltliche, das ist unser Denken, das ist begrenzt. Und er ist höher als alle Vernunft und dieser Friede übersteigt alles. Und auch wenn wir den manchmal so ein bisschen nur spüren, wir wissen, dieser Friede ist auf jeden Fall größer und den können wir erlangen und es gibt keine Sorge, über die dieser Friede nicht kommen könnte. Was für mich ganz wichtig geworden ist, gerade durch diesen Frieden Gottes, hier steht als Resultat nicht, dann wird sich dein Gebet erfüllen oder ich werde deine Wünsche tun. Ja, was, wenn du betest, dann mache ich alles gut. Steht hier nicht. Aber hier steht, dass wir Frieden bekommen. Ja, und mir ist es so wichtig geworden, dass wir Frieden nicht in dem Moment bekommen, wo sich unser Gebetsanliegen erfüllt, also wo unsere Sorge praktisch geregelt ist, so wie wir das vielleicht auch manchmal selber schaffen würden, einfach weil die Sache abgehakt ist, sondern Frieden, diesen göttlichen Frieden bekommen wir in dem Moment, wo wir beten. Ja, in dem Moment, wo wir es an Gott abgeben. Also es ist für mich eines der größten Zeugnisse von Christen, wenn sie beten und flehen und wirklich jahrelang vielleicht für eine Situation beten, und dieses Gebet ist noch nicht erhört worden oder es läuft einfach nicht so, wie sie sich das erhofft haben. Aber diese Personen haben trotzdem Frieden darüber. Sie haben das Gott im Gebet abgegeben und sagen sich, ich weiß, dass Gott es in der Hand hat und das ist gut so. Es ist für mich das größte Zeugnis eigentlich, sowas zu sehen. Menschen, deren Anliegen sich eben nicht erfüllt haben, aber die diesen Frieden von Gott bekommen haben und die diesen Frieden auch bezeugen. Und eines der traurigsten Zeugnisse wäre für mich, wenn jemand wirklich immer wieder betet, ja Gott, ich gebe es dir in die Hand und ich weiß, dass du es in der Hand hast und danach eben doch selber weiterrudert, ne, und alles Mögliche unternimmt und vielleicht in eine völlig falsche Richtung rennt, weil man merkt, er kommt damit überhaupt nicht klar. Ja. Er sagt es zwar im Gebet, er will es vor Gott geben, aber ich glaube manchmal für außenstehende Leute, für Nichtchristen, die hören uns manchmal beten, dass wir das auf Gott werfen und wir sagen denen, du kannst alle deine Sorgen auf Gott werfen, ja, aber am Ende verhalten wir uns oft nicht anders als die im Umgang mit unseren Sorgen. Aber wenn wir den Frieden schon bekommen, in dem Moment, wo wir beten, das ist das Wertvollste, was uns im Gebet passieren kann, denke ich. Noch viel wertvoller als die letztendliche Erfüllung, die ja manchmal auch kommt, ne? Und die ein großer Segen ist. Am Schluss des Verses steht, Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Bewahren könnte man hier auch mit bewachen übersetzen. Ja, also wir haben wirklich so einen Bodyguard. Jemand, der wirklich über uns wacht und quasi alles von außen abschmettert, wenn wir wirklich es im Gebet vor ihn gelegt haben. Er läuft mit uns wie so ein Bodyguard durchs Leben und bewacht uns. Und das Herz, das ist ja, ich habe in einem Kommentar gelesen von einem Theologen, das Herz ist die unsichtbare Quelle aller Aktivität. Ich war mir erst nicht so ganz sicher, ob das stimmt, weil so Quelle aller Aktivität, ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Aktivitäten von uns nur aus unserem Herzen kommen, aber das Herz ist eine Quelle, ne? Also die meisten Dinge, die wir in unserem Leben ändern wollen, kommen aus unserem Herzen, weil wir merken, etwas stimmt nicht oder wir sehnen uns nach etwas. Es ist meistens nicht so unbedingt so rein rational, sondern weil wir auch merken, uns geht es schlecht damit oder wir sind, ja, merken wir brauchen irgendetwas, uns fehlt irgendetwas. Aber hier wird auch deutlich, Sinn, also Sinn oder Verstand, ist mit dem Herz verknüpft, ja, aus dem Herz. Das Herz ist die Quelle, aus dem viel in unserem Leben kommt, aber es ist mit dem Sinn verknüpft und Gott bewahrt beides. Diese Verknüpfung von Verstand und Herz oder Sinn und Herz lesen wir ganz oft in der Bibel und Gott wacht darüber. Mehr noch, da steht in Christus. Ja, in Christus selbst, das heißt, dass Christus selbst über uns wacht. Und ich habe mich nun kurz gefragt, wie ist das zu verstehen? Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Was heißt das? Bewahre sie in Christus Jesus. Und ich denke, zum einen heißt das, dass wir von ihm beschützt sind, dass er uns wirklich bewacht und aufpasst auch, wo unsere Sinne und unser Herz hingehen. Ja, wenn wir wirklich in Gottes Hand gelegt haben, dann kann er uns auch steuern und kann unser Herz bewachen vor schlechten Dingen. Aber ich denke und wage mal diese Hypothese, dass es auch bedeutet, dass wir ein bisschen nach seinem Wesen leben. Ja, wenn wir uns im Gebet ihm anvertraut haben, wenn wir unsere Anliegen im Gebet vor ihn getragen haben und der Friede Gottes kommt in uns und Christus bewahrt unsere Herzen und Sinne, ja, dass wir uns auch automatisch mehr in unserem Leben ihm ähnlich ausrichten, ja, weil er unsere Sinne bewahrt und wir damit auch leichter das Richtige tun. Paulus ist eigentlich für mich das beste Beispiel, gerade in diesen Versen, wenn ihr noch die Verse davor mal dazu nimmt und das mal in Ruhe lest, wo es darum geht, dass man sich freuen soll. Paulus sitzt hier, als er das schreibt, im Gefängnis, ja, und das ist mit Sicherheit kein tolles Gefängnis gewesen. Und er ist auch noch inhaftiert wegen seines Glaubens. Also das ist ja die Ursache, weswegen er im Gefängnis sitzt. Und dann schreibt er hier, freut euch alle Zeit und lasst eure Gebete vor Gott kund werden und der Friede Gottes wird euch erfüllen. Und das schreibt so jemand, ja. Und das ist für mich so ein Riesenzeugnis. Also wenn einer das wirklich so bezeugen kann, dann ist es Paulus für mich. Dass er so schreibt, während er all das erlebt und eben nicht aus dieser Situation gerettet wird. Es wird nicht Friede um uns, aber in uns. Das würde ich daraus schlussfolgern, aus dieser Situation, auch in der Paulus steckt, viele Situationen, in denen wir sind. Wenn wir beten, wird nicht der Friede Gottes kommen in die Welt, dass um uns rum plötzlich überall Frieden ist. Ja, um uns rum geht die Welt eigentlich genauso weiter, wie es die ganze Zeit schon läuft. Und vielleicht ändern sich auch unsere Lebensumstände nicht. Aber der Friede geschieht in uns, der da kommt. Ich möchte noch schließen mit einem Zitat von Sephora Nelson. Das ist ein Lied von ihr. Wir singen das ab und zu mal. Und das ist auch ein persönliches Zeugnis von ihr, ja, wo sie das erlebt hat. Lege deine Sorgen nieder, die Gedanken in der Nacht, Frieden gebe ich dir wieder, Frieden habe ich dir gebracht. Da wird es so deutlich, ja, man bekommt den Frieden, indem man im Gebet seine Anliegen abgibt. Und es wird auch deutlich, den Frieden gibt Gott immer wieder. Und diese Haltung, erinnert ihr euch an die Haltung der Dankbarkeit? Wir haben schon erlebt, dass Gott uns rettet aus Situationen, Frieden habe ich dir gebracht. Wir haben das schon erlebt und wissen, dass Gott das machen kann. Und wir wissen, dass Gott uns immer wieder diesen Frieden geben wird. Und dass das unser Resultat ist, wenn wir wirklich alles vor Gott kundlassen werden im Gebet. Und jetzt nochmal unser Schulmotto. Ich habe euch am Anfang gesagt, ich werde das vielleicht noch kurz erläutern. Das gründet auf diesen Versen. Ihr Himmelsbürger meint erstmal, dass es die Christen anspricht, ja, weil ich auch nicht glaube, dass jemand so beten kann, der Gott nicht kennt. Und dann heißt es, sorgt euch nicht. Das sind so, diese drei Dinge sind so die drei Prinzipien, die ich daraus lese. Sorgt euch nicht, ist die erste Aufforderung. Betet. Und da haben wir eine Anleitung. Erlangt Frieden. Das werden wir bekommen, ja, und das wissen wir sicher. Das sagt Gott uns sicher zu. Das ist die Folge unseres Gebets. Dann lasst mich noch beten zum Schluss. Herr, lieber Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass es manchmal so einfach ist, dass es manchmal so knapp ist, dass wir diese Worte von Paulus haben, wo er in zwei Versen schreibt, ja, welche Erfüllung du bringen kannst und welche Wundergebet wirken kann. Und wir sehen so oft Lebenssituationen, die sich nicht ändern, die ausweglos erscheinen, und trotzdem sehen wir, dass du Frieden schenkst, dass du inmitten des größten Chaos Frieden ausschüttest und Christen einfach ganz gelassen mit dir leben können, weil sie wissen, du hast alles in der Hand. Vater, ich danke dir, dass es die Bibel so oft bezeugt, dass wir von so vielen Glaubenshelden lesen, aber auch von so vielen einfachen Menschen, die einfach ihre Sorgen vor dich werfen. Und Vater, ich danke dir, dass wir sicher sein dürfen, dass du alle Gebete annimmst, dass sie nicht irgendwo im Universum landen, sondern dass sie bei dir gut aufgehoben sind. Und Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns zugesagt hast, dass du uns deinen Frieden schenken möchtest. Und so oft hapert es an unserer Bereitschaft dafür, in unserem Vertrauen. Aber du sagst uns sicher zu, dass Gebet ein Resultat haben wird. Dass es immer ein Resultat hat und du immer irgendwie darauf reagierst. Und ich danke dir, Vater, für diesen Frieden, den wir manchmal erfahren dürfen im Gebet. Und da bete ich auch wirklich für jeden, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir uns immer diesen Frieden vor Augen halten, dass wir uns vor Augen halten, es geht nicht darum, was sich nach dem Gebet alles tut oder was sich im Leben verändert, sondern es geht darum, dass wirklich dein Friede über uns kommt in jeder Situation. Und das wünsche ich mir für jeden hier. Ich bete, dass du Herzen zu dir ziehst, dass du in Herzen sprichst, dass du uns so beten lässt, wie es hier steht, und dass wir das wirklich in Aufrichtigkeit und im tiefsten Vertrauen tun, dass du uns stark machst dafür. Und Vater, ich danke dir, dass du unsere Herzen und unsere Sinne bewahrst in dir. Amen.